Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freue mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Wieder ist gut, das letzte Mal habe ich es vergessen, dazu zu sagen, wir sind ja, glaube ich, heute in der 14. Folge. Oder ist es die 13.?
13., glaube ich.
Ist es die 13.?
Ich glaube, es ist die
13. Durcheinander. Wir sind in der zweiten Staffel. Ich muss sagen, wir sind in der zweiten Staffel und weiß nicht, wann die begonnen hat. Okay, wir schauen uns an. Sie können das alles nachvollziehen.
Aber da sieht man wieder, wie spontan wir sind.
Ja, aber ob das ein Prädikat ist, ist die Frage.
Ein bisschen weniger spontan glaube ich.
Ein bisschen überlegter sein ist keine gute Werbung vielleicht. Nun gut. Jedenfalls zweite Staffel. Sie erreichen uns unter kontakt@mounterbrecht.com, glaube ich, oder at.
At.
At? Mhm. Hast du uns schon geschrieben?
Nein, aber ich schaue regelmäßig und freue mich über die Zusendungen.
Ja, ich bin auch sehr dankbar. Und worüber reden wir heute? Wir haben uns ein Thema zurechtgelegt, über das wir gestern Abend kurz resoniert haben und lauter, wie soll ich sagen, sofort ungelöste Eier dabei gelegt haben. Worum geht's? Es geht um den Ehegatten und was genau?
Es geht um das sogenannte gesetzliche Vorausvermächtnis. Ja, was ist das gesetzliche Vorausvermächtnis? Christian, erlaubst du, dass ich kurz allgemein einführe?
Das hat sich hier so eingebürgert, dass du mal beginnst.
Ich glaube,
das schadet nicht. Ja.
Das gesetzliche Vorausvermächtnis ist im § 745 ABGB geregelt. Und das gesetzliche Vorausvermächtnis gibt dem Ehegatten bestimmte Rechte, nämlich das Recht, bei Tod des verstorbenen Ehegatten in der Ehewohnung lebenslänglich unentgeltlich weiterwohnen zu dürfen. Das ist das eine Recht, das aufgrund des gesetzlichen Vorausvermächtnisses hat. Und weiters das Recht an den haushaltszugehörigen Sachen. Und genau heißt es im 745, an den zum Haushalt gehörenden beweglichen Sachen, soweit sie zu dessen Fortführung entsprechend den bisherigen Lebensverhältnissen erforderlich sind. Das heißt, es geht um diese zwei Rechte, das Wohnrecht einerseits und andererseits das Recht an den haushaltszugehörigen Sachen. Und ich würde vorschlagen, dass wir in einem ersten Schritt, lieber Christian, uns einfach ganz genau dieses Wohnrecht gemeinsam anschauen. Was man vielleicht eingangs noch allgemein dazu sagen sollte, ist, dass dieses gesetzliche Vorausvermächtnis des Ehegatten ein ganz besonderes Recht ist, das dem Ehegatten zukommt, das pflichtteilsrechtlichen Charakter hat. Das heißt, dieses gesetzliche Vorausvermächtnis kann dem überlebenden Ehegatten auch nicht entzogen werden durch eine testamentarische Anordnung, es sei denn, es wäre möglich, ihn wirksam zu enterben, das heißt, ihm sein Pflichtteilsrecht zu entziehen, oder es sei denn, er wäre erbunwürdig. Aber wenn der Ehegatte im Erbfall konkret pflichtteilsberechtigt ist, dann hat er als pflichtteilsrechtlichen Anspruch dieses gesetzliche Vorausvermächtnis.
Ja, aber was bedeutet eigentlich, wenn ich so dumme Fragen jetzt stellen darf, sind nicht dumm, sondern vielleicht für alle Hörer besonders interessant, was bedeutet eigentlich Vorausvermächtnis? Darüber, wieso Vorausvermächtnis?
Ja.
Ich glaube, wir sollten mal durchspielen, die Varianten eines möglichen Erbganges, nämlich mit Blick jetzt auf die Berufung zum Erben. Es kann sein, dass es ein Testament gibt. Es kann sein, dass es einen Erbvertrag gibt mit dem Ehegatten, aber blenden wir den der Einfachheit halber zunächst aus, also dass es ein Testament gibt. Oder es kann sein, dass der Verstorbene keinerlei Regelung getroffen hat und die gesetzliche Erbfolge eintritt. Mhm. Korrekt?
Mhm.
Was fangen wir dann mit diesem Begriff Vorausvermächtnis an?
Ja,
denn im Gesetz steht eben, und du hast es ja schon glaube ich, fast zitiert, sofern der Ehegatte oder eingetragene Partner, gilt auch für den
eingetragenen Partner,
nicht für den Lebensgefährten, beachte diesen Riesenunterschied, über den haben wir schon mal geredet, ja. Über den Lebensgefährten, über sein Mini voraus, hören Sie sich diese Folge an. Sofern der Ehegatte oder eingetragene Partner nicht rechtmäßig enterbt worden ist, du hast das beschrieben, gebühren ihm als gesetzliches Vorausvermächtnis, ja. So steht es drin.
Ja, was bedeutet das? Ich würde sagen, schauen wir uns einmal den Fall an, dass es zur gesetzlichen Erbfolge kommt und konstruieren wir kurz einen ganz simplen, aber durchaus praktisch typischen Fall.
Gut, also gesetzliche Erbfolge, kein Testament.
Der Verstorbene hinterlässt seinen Ehegatten und zwei Kinder. Wir haben eine gesetzliche Erbfolge, die eben bedeutet, dass der Ehegatte ein Erbrecht zu einem Drittel der Verlassenschaft hat und die beiden Kinder ebenso jeweils zu einem Drittel. Wir haben jetzt in der Verlassenschaft, stellen wir uns weiters vor, eine Immobilie, vielleicht eine Eigentumswohnung, die dem Verstorbenen alleine gehört hat. Ja, und was bedeutet jetzt in diesem Zusammenhang Vorausvermächtnis? Das bedeutet, dass die Verlassenschaft grundsätzlich erbquotengemäß den drei Erben, also hier jeweils zu einem Drittel, zusteht und diese Erbquoten dann auch der weiteren Erbteilung zugrunde zu legen sind. Und das gesetzliche Vorausvermächtnis, nämlich das Recht, in der Ehewohnung weiterwohnen zu dürfen und das Recht an den Haushaltssachen, das steht dem Ehegatten voraus, das heißt zusätzlich, das heißt neben dem Erbteil zu und ist nicht etwa wertmäßig auf seinen gesetzlichen Erbteil anzurechnen.
Mhm, kriegt er on top. Wobei dein Beispiel bringt mich jetzt ein bisschen in Verzweiflung. Ja. Du hast genannt zwei Kinder, eine Ehegattin und eine Eigentumswohnung.
Ja.
Ui. Eigentum an der Eigentumswohnung können maximal zwei Personen haben.
So ist es.
Oder man gründet eine Gesellschaft, also da wird es dann mit der Eigentumsnachfolge.
Da kommen wir in Sonderthemen, aber lassen wir das lieber beiseite.
Du willst die Eigentumswohnung wieder streichen. Wir kommen zum.
Machen mal ein Einfamilienhaus. Habe ich einfacher gesagt, Erbteilung. Okay. Wir werden uns einmal die Eigentümerpartnerschaft in § 12 und in § 14 WEG ganz genau anschauen.
Die Eigentumswohnung machen wir gesondert, wobei die wirklich hierher gehört, mit hierher gehört, nur es wird sonst zu kompliziert. Unterstellen wir, es ist ein Einfamilienhaus. Ja. Dann käme am Ende heraus, vereinfacht gesagt, Dritteleigentum der beiden Kinder mit der Witwe, aber vereinfacht gesagt, lebenslängliches, alleiniges Wohnrecht der Witwe. Das heißt, die Kinder haben nacktes Miteigentum.
Ja.
Korrekt. Und könnten theoretisch dieses Miteigentum an irgendjemanden verkaufen, der auch nacktes Miteigentum haben will, denn die Nutzung der Witwe, die bleibt bestehen.
Ja, so ist es, ja. Variieren wir den Fall gleich. Stellen wir uns vor, bei denselben Vermögensverhältnissen, dass wir nicht die gesetzliche Erbfolge haben, sondern ein Testament, eine testamentarische Erbfolge.
Ja.
Und vielleicht wurde in dem Testament die Erbin, die Ehegattin, zur Hälfte der Verlassenschaft berufen und die beiden Kinder jeweils zu einem Viertel der Verlassenschaft. Dann haben wir wiederum das Ergebnis, wenn es keine besondere abweichende Erbteilung gibt, dass zu diesen Quoten dann auch das Eigentum, die Liegenschaft ins Eigentum der Miterben übernommen wird. So, und jetzt ist die Frage, was ist hier eigentlich mit dem gesetzlichen Vorausvermächtnis, dass auch in diesem Fall der Ehegattin oder dem Ehegatten als Überlebenden zusteht? Ist das hier in unserem Fall jetzt auch ein Wohnrecht, das voraus, also zusätzlich nicht anrechnungspflichtig zum testamentarischen Erbteil zusteht oder nicht? Und da ist es wohl eine Auslegung des Testaments. Es ist die Frage, was wollte der Erblasser? Hat er sich vorgestellt, dass dieser Erbteil der Hälfte der Verlassenschaft in sich auch begreift und umfasst das Wohnrecht, dass es also anzurechnen ist auf den Erbteil, oder hat er gewollt, dass das zusätzlich zusteht, das Vorausvermächtnis? Und bevor ich gleich an dich übergebe und du mir sagst, wie du das sehen würdest im Zweifel, möchte ich nur an der Stelle gleich eines, und das halte ich für ganz wichtig, sagen. Achtung, bei der Testamentserrichtung muss das Vorausvermächtnis hier auch mitgedacht werden. Und da bedarf es zur Klarheit im Testament meines Erachtens unbedingt einer Klarstellung, ob dieses allfällige Vorausvermächtnis auf den testamentarischen Erbteil anzurechnen ist oder nicht, damit es dann nicht im Nachhinein zu einer Diskussion darüber kommt.
Ja, auf jeden Fall. Der Begriff gesetzliches Vorausvermächtnis, den man so gerne verwendet, weil er die Überschrift im Gesetz ist, der bereitet vielleicht im Zusammenhang mit testamentarischen Verfügungen auch Anlass zur Verwirrung. Denn versuchen wir es doch anders zu formulieren. Es geht um das Recht, in der Ehewohnung weiter wohnen zu dürfen. Es geht weiters darum, und ich glaube, das ist wesentlich, dass wir das betonen, dass dieses Recht an sich zwingend dem Ehegatten, den Überlebenden zusteht. Es hat Pflichtteilscharakter. Ja. Das heißt, du hast das ja schon beschrieben, entziehen kann er dieses Recht nicht. Darum geht es jetzt bei der Fragestellung nicht, sondern es geht bei dieser Fragestellung darum, welche Vermögenswerte aufgrund dieses Testaments die Ehegattin darüber hinaus noch kriegen soll, neben den Kindern. Und diesbezüglich ist es tatsächlich dem Willen des Verstorbenen überlassen, ob dieses zwingende Recht zu berücksichtigen ist bei der restlichen Verteilung oder nicht. Und weil es dem Willen des Verstorbenen überlassen ist, darf dieser Wille nicht unklar ausgedrückt sein, sofern irgendein Kollege von uns daran beteiligt ist als Berater. Man darf sich also nicht irgendwie darauf verlassen, dass das klar im Gesetz da jetzt steht, weil das Gesetz, ja, es lässt überhaupt offen, worauf es sich da jetzt bezieht, auf testamentarische oder gesetzliche Erfolge, reichlich dunkel das Ganze eigentlich angeordnet und im Fall eines Testaments Klarstellung.
Unbedingt. Vielleicht nur, dass es noch plastischer wird. Überlegen wir uns das kurz, diesen Fall ganz konkret. Es gibt diese Liegenschaft, die wird dann zur Hälfte ins Eigentum übernommen von der Ehegattin und jeweils zu einem Viertel von den Kindern. Und dann gibt es noch Bankguthaben, die eben auch zu diesen Quoten übernommen werden. Aber was könnten die Kinder jetzt eben sagen? Sie könnten sich auf den Standpunkt stellen, wir glauben, dass der Vater im Testament zum Ausdruck bringen wollte, du sollst insgesamt aus dem Nachlass wirklich nur die Hälfte bekommen und durch das Wohnrecht müssen wir das ausgleichen. Wie würde man das machen? Da würde man sich fragen, was ist die Liegenschaft wert? Was ist das Wohnrecht wert, das die Ehegattin bekommen hat? Daraus ergibt sich dann eine Wertminderung der Liegenschaft. Dann kann man sich von dieser wertgeminderten Liegenschaft ausrechnen, was sind angesichts dessen die Anteile der Kinder an der Liegenschaft wert und aus dem restlichen Bankvermögen zum Beispiel einen entsprechenden Ausgleich für die Kinder vorsehen. Also das kann sehr schwierig sein, sehr unangenehm sein und da bedarf es unbedingt, du hast es auch schon gesagt, ich betone es jetzt auch noch einmal, einer Klarstellung im Testament, weil diese Testamente sind ja sehr häufig. Das haben wir, das ist ja ein durchaus typischer und häufiger Fall und ich beobachte schon, dass das ganz, ganz oft in Testamenten übersehen wird, der Aspekt.
Das ist aber dann, wenn das so ist, lieber Andreas, ist das bemerkenswert auch im Hinblick darauf, wie praktisch bedeutsam die ganze Fragestellung ist. Denn ohne dass ich jetzt die Statistiken genau im Kopf habe, können wir schon davon ausgehen, dass ein sehr, sehr großer Teil der österreichischen Verlassenschaften vermögenslos sind. Hm. Ich weiß es, ich glaube, es sind so 30% oder so, ich weiß es nicht. Gut, und dann gibt es halt einen Gutteil an Verlassenschaften, da ist überhaupt ein Vermögen da, wohl wiederum davon eine große Anzahl, ein sehr überschaubares Vermögen. Und dann wird es wahnsinnig häufig doch wohl so sein, dass sich das Vermögen des Verstorbenen im Wesentlichen darauf beschränkt, auf das geschaffene Eigenheim, das dann den Hauptanteil der Verlassenschaft womöglich ausmacht, sodass sich diese Verteilungsfrage in der Konkurrenz Ehegatte zu Kindern besonders markant und deutlich stellt und sehr häufig vorkommt.
Absolut richtig. Das entspricht doch ganz meinen praktischen Beobachtungen. Ja. Das Vermögen konzentriert sich ganz häufig dann auf das Eigenheim. Insofern hat man die Konstellationen sehr oft. Ja.
Und dann, ich weiß nicht, wie du das erlebst, gibt es halt dann die Konstellation, dass der Witwer, jetzt mache ich es einmal andersrum, geschlechtsneutral, dass der Witwer konkurriert oder jetzt irgendwie gegenübersteht seinen eigenen Kindern, also die gemeinsamen Kinder, und dann vielleicht psychologisch und auch von der Konfliktträchtigkeit etwas anders gelagert, die Konstellation, dass der Witwer oder die Witwe mit den Kindern aus einer früheren Ehe oder aus einer früheren Beziehung natürlich konkurriert. Ja. Da kann man sich jetzt auch irgendwie mit Blick auf das Alter der Person die verschiedensten Konstellationen vorstellen.
Kein seltener Fall,
dass der oder die Hinterbliebene relativ jungen Alters ist. Unterstellen Sie, die Witwe ist 32. Hm. Warum betone ich das? Wenn es dann darum geht, den Wert dieses Wohnrechts, des Rechts in der Wohnung wohnen zu bleiben. Es geht nicht um ein zwingendes Eigentum. Es geht um das Recht in der Wohnung oder, wie steht es drinnen, das Recht in der Ehe- oder Partnerschaftswohnung weiter zu wohnen. Ja. Wie wird das bewertet? Man schaut sich an, das ist jetzt sehr plump, ich bin kein Sachverständiger, aber vereinfacht gesagt, man schaut sich an, was muss man für so ein Haus üblicherweise pro Monat zahlen, und dann wirft man das Ganze durch den Rentenrechner bei der Statistik Austria und die statistische Lebenserwartung bei einer 32-Jährigen, ich weiß es nicht, was wird das sein, mindestens 55 Jahre. Circa
50 Jahre, ja.
Und wenn Sie
da das kommt dann schon mal, was raus.
Da kommt viel
raus. Ja.
Da kommt Wahnsinn.
Und de facto ist die Liegenschaft natürlich, oder sind die Liegenschaftsanteile dann blockiert, auch was den Verkauf betrifft, nicht? Also man kann ja keinen Liegenschaftsanteil realistisch verkaufen, und insbesondere dann nicht, wenn er mit so einem massiven Wohnrecht belastet ist. Also die Kinder in so einem Fall sind dann wirklich nackte Eigentümer und würden sich besonders bemühen, darauf zu drängen, dass dieses Wohnrecht zumindest, wenn es sonst überhaupt noch Vermögenswerte gibt, auf den testamentarischen Erbteil anzurechnen ist. Oder denk zum Beispiel an den Fall, und das muss man auch immer im Blick haben, dass es nicht zum Beispiel um die junge Zweitfrau geht, sondern dass zum Beispiel es einen frühen Tod gibt in der Familie, die junge Ehegattin, die junge Witwe, und es gibt minderjährige Kinder, wo dann plötzlich ein Kollisionskurator, wir haben darüber schon mehrfach gesprochen, auf den Plan tritt, und dann bemüht sein müsste, sich zu fragen, ob dieses Wohnrecht, das sie da hat, wenn sie es denn hat, auf den Erbteil anzurechnen ist oder nicht. Also man muss da wirklich im Testament präzise sein und hier wirklich sorgfältig in der Gestaltung vorgehen.
Ja, und die Frage ist, ich greife ein bisschen voraus, wir kommen ja da gleich dazu, die Frage dieses anrechnen lassen müssen auf den Erbteil, auf den testamentarischen, die spielt wohl nur dann eine Rolle, wenn die Verlassenschaft doch größer ist. Ja. Warum? Mhm. Immer nur dann, wenn der Pflichtteil nicht beeinträchtigt ist. Denn in den Konstellationen, die ich jetzt beschrieben habe, da kriegen ja die Kinder womöglich nicht einmal den Pflichtteil, je nachdem, wie eben ihr Miteigentumsanteil, wenn sie denn den geerbt bekommen, aufgrund der Belastung durch das Vorausvermächtnis im Werte gemindert würde, nicht?
Ja.
Also sehr häufig ist das, kommen wir bald zur Pflichtteilsproblematik.
Ja, natürlich, ja.
Und es geht gar nicht darum, wie groß ist denn mein testamentarisches Erbe, sondern es geht dann darum, kriege ich wenigstens den Pflichtteil. Es ist also eine wirklich zentrale Verteilungsbestimmung, nicht wahr? Eine ganz wesentliche Verteilungsbestimmung von enormer ökonomischer Bedeutung.
Ja.
Und weil sie so bedeutsam ist, ich glaube, zur pflichtteilsrechtlichen Einordnung werden wir dann gleich kommen, aber bleiben wir noch ein bisschen bei diesem Recht, da weiter zu wohnen, wohnen zu dürfen. Das ist aus der Sicht, wenn man die Frage, welche Perspektive man einnimmt, ich bin jetzt der Witwer oder die Witwe, das ist ein unglaublich bedeutsames Recht. Sie geben es nicht auf. Ja, also man kann theoretisch natürlich nach dem Tod darauf verzichten. Also zum Beispiel sagen, na gut, es ist mir das Haus eh zu groß, ich ziehe jetzt da in so ein betreutes Wohnen, die Kinder helfen mir dabei, komisch, die sind so hilfsbereit plötzlich und transportieren mich da schon irgendwie ab. Ich soll nur kurz unterschreiben, das braucht man für einen Notar, dass ich darauf verzichte. Das wäre natürlich ganz schlecht aus der Sicht der Witwe, richtig, Andreas? Denn es geht um einen Wert, der eben kapitalisiert aufs Leben, auf den würde sie verzichten. Auf den würde sie verzichten. Und eine spannende Frage in dem Zusammenhang, die uns gerade aktuell der Oberste Gerichtshof erklärt hat in einer aus meiner Sicht sehr interessante Entscheidung, die wir gleich hier erwähnen, die geht dahin, naja, das Gesetz sagt, es ist das Recht, in der Wohnung weiter wohnen zu dürfen. Ich glaube, es ist uns unstrittig oder es ist unstrittig, dass das an sich bis zum Lebensende zusteht. Ja. Aber was passiert eigentlich, wenn dieser Witwer sich erdreist und irgendwann nach einiger Zeit vielleicht doch eine neue Partnerin findet oder die Witwe einen neuen Partner.
Das war lange strittig, was dann passiert.
Was erlischt, erlischt, das, du wirst das jetzt gleich auflösen, erlischt dieses Recht, in der ehemaligen Ehewohnung weiter wohnen zu dürfen, bei einer Neuverehelichung.
Ja oder Andreas? Nein? Na? Jetzt können Sie kurz raten, liebe Zuhörer, überlegen. Wir lösen es auf. Diese lange und bis November 2024 in der Lehre vollkommen strittige Frage hat der Oberste Gerichtshof geklärt und hat gesagt, das gesetzliche Vorausvermächtnis hat gewissermaßen einen Unterhaltscharakter und daraus leitet der Oberste Gerichtshof sehr verkürzt gesagt ab, dass bei Wiederverehelichung des wohnberechtigten überlebenden Ehegatten das Wohnrecht wegfällt. Also Vorsicht, muss man wirklich aufpassen, Wiederverehelichung nimmt dieses Wohnrecht. Und das ist eine ganz, ganz spannende Entscheidung, über die man sich, glaube ich, noch viel, viel Gedanken machen muss, die man aus vielerlei Perspektive betrachten kann und ich glaube, auch kritisch hinterfragen sollte.
Ja, Andreas, entschuldige, jetzt werde nicht gleich kritisch, sondern diese Geschichte mit Vorsicht, ja, die hat mich jetzt irgendwie ganz irritiert im positiven Sinn. Das heißt, aus der Sicht des Rechtsberaters, wenn da diese Jungverliebten zu Ihnen kommen und sagen, ja, Herr Notar, Herr Rechtsanwalt, wir wollen heiraten, gibt es irgendwelche Tipps, Tricks? Sie müssen unbedingt erfragen, ob vielleicht einer der beiden verwitwet ist und in der ehemaligen Ehewohnung wohnt. Weil vielleicht ist das, ich weiß nicht, irgendwie so ein Ringstraßenpalais oder irgendwie so eine schöne Villa da im 19. Bezirk. Und sie ließen es zu, dass durch diesen Eheschluss plötzlich dann der Rechtstitel des unentgeltlichen Wohnendürfens wegfiele.
Also wichtiger Tipp, das können Sie gleich in die Checkliste für Eheverträge mit aufnehmen. Unbedingt nachfragen, Rechtsbelehrung, sind Sie verwitwet, sind Sie vielleicht nach 745 ABGB wohnberechtigt, sonst sollten Sie sich die Eheschließung noch einmal überlegen.
Ja, und auf den ersten Blick klingt ja die Entscheidung, und dann überlasse ich es wieder dir, in Kritik zu üben, die Entscheidung, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, in der Begründung, auf den ersten Blick klingt es auch irgendwie alles logisch. Mhm. Ja. Indem nämlich der OGH sagt, ja, während aufrechter Ehe und unter Lebenden, da steht, wo ist das, glaube ich, in 97 BGB, also das Recht, irgendwo da vorne steht das drinnen, besteht natürlich das Recht auf das gemeinsame Wohnen. Also Sie können nicht einfach Ihren Ehegatten aus der Bude raushauen, das geht nicht, das wäre ehewidrig, schwere Eheverfehlung. Das heißt, man hat ein Recht, in der Ehewohnung wohnen zu dürfen, und dieses Recht soll gewahrt bleiben durch den schrecklichen Tod des Partners. Und daher, vermeintlich logisch, muss doch dasselbe gelten wie bei Scheidung und Wiederverehelichung unter Lebenden irgendwie, so ist vielleicht die Überlegung. Mhm. Das heißt, diese Legitimation dieses, du hast doch gesagt, Unterhaltscharakters, dieses dort wohnen dürfen, es viele eben weg durch diesen neuen Eheschluss. Und was spricht eigentlich dagegen?
Naja, also ich glaube, man muss vorsichtig sein, wenn man hier in der Analyse den Weg der Qualifizierung als Unterhaltscharakter beschreitet, dass man die Pflicht als rechtliche Dimension dabei nicht aus den Augen verliert. Es ist ja so, dass, und darüber haben wir noch nicht gesprochen, dass das gesetzliche Vorausvermächtnis, also das Wohnrecht vor allem, über das wir jetzt ständig reden, erstens Pflicht als Charakter hat, also nicht entzogen werden kann grundsätzlich, aber zweitens auch für den Wohnberechtigten, für den überlebenden Ehegatten Pflicht als rechtlich noch etwas bedeutet, nämlich er hat sich das Wohnrecht, das gesetzliche Vorausvermächtnis überhaupt nach § 780 ABGB auf seinem Pflichtteil anzurechnen.
Es ist pflichtteils erfüllend.
Es ist pflichtteils erfüllend, genau. Und das ist meines Erachtens hier schon mitzudenken. Jetzt versetzen wir uns einmal in diesen Erbfall, ohne auf den Sachverhalt der Entscheidung genau zu blicken, sondern konstruieren wir einen ganz einfachen Sachverhalt. Der überlebende Ehegatte ist pflichtteils berechtigt und hat das gesetzliche Vorausvermächtnis. Er bekommt das gesetzliche Vorausvermächtnis, das Wohnrecht, das Recht an den Haushaltssachen. Man berechnet seinen Geldpflichtteilsanspruch. Er hat sich den Wert des Wohnrechts und der Haushaltssachen auf diesen anzurechnen. Sein Geldpflichtteilsanspruch ist entsprechend reduziert und er kann den reduzierten Anspruch dann von den Erben, von der Verlassenschaft verlangen. Jetzt kommt es einige Jahre später.
Entschuldigung, André, wenn ich noch kurz das noch einfach nur Zahlen nenne.
Bitte, bitte.
Die Verlassenschaft hat einen Wert, sagen wir jetzt einmal, inklusive der Ehewohnung, von 6 Millionen. Aktiver minus passiver. Das heißt, 6 Millionen wären die Bemessungsgrundlage für die Höhe des zwingenden Pflichtteils. Unterstellen wir zwei Kinder, ein Ehegatte, ein Witwer. Das heißt, der Pflichtteil wäre pro Kind und pro Ehegatte ein Sechstel, richtig? Mhm. Das heißt, der Wert, den dieser Ehegatte, der Witwer, bekommen müsste, als Pflichtteil beträgt 1 Million. Mhm. Wir unterstellen weiters, im Testament steht drinnen, meine Alleinerbin ist meine Lieblingstochter.
Ja.
Punkt. Und jetzt kommt es zum Schwur, zur Frage, wie viel Cash kriegt die Witwe? 1 Million ist der Pflichtteil, der ihr zusteht.
Ja.
Und da steht ihr nun auch eben zu, wenn der Fall so liegt, das Recht, in der Ehewohnung weiter wohnen zu dürfen. Mhm. Und der Wert, du hast das ja gesagt, dieses Wohnrechts erfüllt dieses zwingende Recht auf 1 Million. Mhm. Das bedeutet, simplifiziere ich es, wenn das kapitalisiert ermittelte, bewertete Wohnrecht 1 Million Euro ausmachte, kriegt sie 0 Euro Cash und nur das Wohnrecht. Wenn es 500.000 Euro bewertet würde, kriegt sie einen Pflichtteilsanspruch in Geld noch 500.000.
Ja.
Dann höre ich wieder auf, jetzt mache ich noch eine Extremvariante. Wenn das Wohnrecht nicht 1 Million, nicht 500.000 wert ist, sondern 4 Millionen, dazu kommen wir dann auch gleich.
Ja.
Also mehr wert ist als ihr Pflichtteil, dann kriegt sie es dennoch ungekürzt. Also es ist eine Art Superpflichtteil, aber dazu kommen wir noch. Jetzt sind wir ja mal bei der Geschichte, dass sie sich das leider anrechnen lassen. Das ist ja ganz spannend,
bleiben wir noch kurz drauf, das muss man sich ja wirklich vor Augen halten. Das heißt, hier ist das gesetzliche Vorausvermächtnis in pflichtteilsrechtlicher Hinsicht kein Vorausvermächtnis.
Gut so, genau.
Ja, auf das müssen wir mal hinaus. Das heißt, das gesetzliche Vorausvermächtnis ist im Rahmen dieser pflichtteilsrechtlichen Betrachtung, hat es eigentlich nur eine pflichtteilsrechtliche Verteilungsfunktion. Der Pflichtteil wird grundsätzlich nicht mehr, du hast zwar gesagt, es könnte sein, aber durch die Anrechnung bekommt sie eben den Pflichtteil teils in Form des gesetzlichen Vorausvermächtnisses und im Übrigen im entsprechend reduzierten Geldpflichtteilsanspruch. Ja? Also das muss man sich einmal
vor Augen halten. Aber das finde ich, ist ja auch schon spannend, wenn du dir nämlich anschaust, diese Wertung, die da lautet, so wie du es gesagt hast, das erfüllt ihren Pflichtteil.
Ja.
Derjenige, der also einfach, was weiß ich, auf den Pflichtteil verwiesen ist, ein Kind, und da jetzt leider nur den Pflichtteil kriegt, in unserem Beispiel, 1 Million Cash. Mhm. Die Witwe kriegt in unserem Beispiel, jetzt ist wieder die Frage, wie du es bewertest.
Ja, vielleicht die Hälfte.
Ja. Vielleicht die Hälfte Cash und muss in diesem Bunker wohnen bleiben. Ja. Muss nicht, sie kann auch ausziehen, aber sie kriegt dann nicht stattdessen Cash.
Aber das ist ja ganz spannend, weil man natürlich beim Gesetz im Vorausvermächtnis immer zunächst einmal, wenn man sich damit auseinandersetzt, das Gefühl hat, das ist eine besondere Privilegierung, Begünstigung, pflichtteilsrechtliche zusätzliche Begünstigung des Ehegatten. Das kann toll sein für den Ehegatten, aber je nach Konstellation kann das auch ganz schlecht sein für den Ehegatten. Der sagt, ich will das Wohnrecht eigentlich gar nicht, aber ich muss es mir anrechnen lassen. Und grundsätzlich ist es ja auch so, jedenfalls herrschende Meinung, kann ich eben zwar, wie du gesagt hast, verzichten auf das Wohnrecht, aber nicht auf diese Weise in einen dann dadurch erhöhten Geldpflichtteil optieren, sondern dann bleibt der Geldpflichtteil reduziert, § 808 ABGB.
Das ist zumindest zum alten Recht ausjudiziert gewesen. Ja, ob es zum neuen Recht genauso ist, wissen wir noch nicht.
Das ist sehr langsam und mit Vorsicht. Ja, aber
darüber kann man diskutieren. Aber das wäre die traditionelle Deutung, die auch wieder so süffig daherkommt und so vermeintlich überzeugend.
Ob das wirklich so ist. Und dann gibt es ja nur die Meinung nur, wenn das Wohnrecht unzumutbar wäre. Ja, da gibt es
Entscheidung.
Da gibt es sogar Entscheidung dazu. Ich habe das jetzt nur im Hinterkopf. Dann kann er ausnahmsweise und so weiter. So, aber das ist ja sehr spannend. Und jetzt, wenn wir das so betrachtet haben, blenden wir noch einmal den Aspekt dieser Wiederverehelichung ein.
Moment.
Jetzt du möchtest noch immer draufbleiben.
Hat es immer so kribbelig durch dieses Thema, wenn mir dauernd was Neues einfällt. Genau zu dem Punkt.
Bitte.
Halten wir es nochmal fest, höchstwahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich kann also der Witwer oder die Witwe nach dem Tod nicht anstelle dieses Wohnrechts einfach in Cash optieren, was den Pflichtteil anbelangt. Sie sagt also zu ihren Kindern, wenn man sich das so vorstellt, ich möchte hier nicht bleiben, mir ist das alles zu groß, machen wir doch Folgendes, ich lasse das fahren und stattdessen kriege ich den Pflichtteil in Geld. Wenn man sich einigt, ist alles möglich. Aber wenn die sagen, na, das geht nicht, wir machen das so, wie das im Gesetz drinsteht, geht es halt nicht. Vor dem Hintergrund stellt sich die Frage, ob man diesen Umstand nicht bei der testamentarischen Errichtung als Berater vielleicht berücksichtigt und womöglich, wenn man das wünscht, der Witwe mehr Möglichkeiten einräumt.
Eine sehr schöne Überlegung. Nämlich zu sagen, man gibt ja wirklich das Optionsrecht, macht deutlich, dass sie, würde sie verzichten auf das Wohnrecht, sich nicht widersetzt gegen den letzten Willen. Und damit könnte man natürlich gut argumentieren, dass aufgrund dieser Letztwillenverfügung sie sehr wohl in den Geldpflichtteil optieren kann. Also das finde ich sehr spannend.
Ja, das ist für sich genommen, glaube ich, ein Beratungsthema. Ich wüsste nicht, wer darüber schon nachgedacht hat, aber vielleicht habe ich irgendwas übersehen, dass man durchaus bei einem Fass Apfelsaft gespritzt überlegen kann. Und woher kommen die Probleme? Die kommen daher, dass der Witwer, die Witwe eben sich als pflichtteils erfüllend eine Rechtsposition anrechnen lassen muss, die a, überhaupt nicht fungibel ist. Er kann das nicht veräußern. Mhm. Er kann nicht sagen, ich verkaufe es irgendjemanden. Er kann nur selber drin wohnen. Und die auch noch höchst persönlich ist. Auch das finde ich ja ganz erstaunlich. Das heißt, wenn die entgegen der statistischen Lebenserwartung dann 4 Jahre später auch stirbt und nicht 55 Jahre lang gelebt hat, dann hat sich vereinfacht gesagt 51 Jahre Kapitalisierung Pflichtteil erübrigt.
Ja.
Und jetzt kommen wir aber, entschuldige, jetzt habe ich die nämlich unterbrochen und aufgehalten, jetzt kommen wir dann nicht zum Nachtod, der ja schon irritierend ist, sondern auch zum Verzicht.
Wobei, das ist natürlich eine grundsätzliche Frage der Pflichtteilsdeckungstauglichkeit von Wohnrechten ist, das immer im 762. Aber Christian, ich möchte es noch, dein sehr guter Hinweis für die Testamentsgestaltung mit dieser...
Ja, der hat dir gefallen.
Der hat mir wirklich gefallen, aber den möchte ich jetzt noch in die andere Richtung wenden. Würde man nämlich sagen, würde man vielleicht zur Meinung kommen, dass ohne eine besondere testamentarische Anordnung es schon möglich ist, und die Ansicht ist durchaus vertretbar, dass man verzichtet auf das Wohnrecht und sich dadurch der Geldpflichtteil erhöht. Vielleicht setzt sich ja mal diese Ansicht durch. Ich halte das für durchaus denkbar. Dann könnte man es auch in die andere Richtung denken und versuchen, das aber zu verhindern. Vielleicht will ja das der Testator, und zu unterstreichen in dem Testament, dass dieses gesetzliche Vorausvermächtnis auch von seinem Willen getragen ist. Und dann würde sich, und dann kommt natürlich der 808 ins Spiel, dann würde sich durch den Verzicht auf das Wohnrecht sicher auch der Ehegatte, der Überlebende, gegen diese Anordnung widersetzen, und dann wird es schon schwieriger, in den Geldpflichtteil statt im Wohnrecht zu optieren. Also ich glaube, man muss sich...
Naja, also da wäre ich jetzt skeptisch. Und zwar aus folgendem Grund. Ich glaube, die erste Frage, die zu klären wäre und die in der Tat, glaube ich, nicht entschieden ist, ist, ob im Pflichtteilsrecht eine zwingende Wertung des Pflichtteilsrechts gelagert ist, die da lautet, rausoptieren gibt es nicht. Und wenn das so ist, glaube ich, dann könnte es der Testator verbessern, wenn man so will. Aber er könnte es, oder habe ich dich jetzt missverstanden, er könnte es nicht in die andere Richtung einschränken.
Naja, das kommt darauf an, was der Grund dessen ist, dass das Gesetz diese Option wohl nicht gibt. Es ist durchaus denkbar, dass das darin begründet liegt, dass sich der Pflichtteilsberechtigte nicht widersetzen soll gegen den letzten Willen oder in die letztwillig vorgesehene Pflichtteilsdeckung.
Spannende Frage. Wir sind mitten in der Diskussion, glaube ich, zu einem ungelösten Rechtsproblem oder zu einem nach wie vor strittigen Rechtsproblem. Ich glaube, wir drehen uns jetzt ein bisschen deswegen im Kreis, weil was du jetzt hier als These aufstellst, lautet, diese Norm ist in Wirklichkeit eine Auslegungsbestimmung, wäre es nach dir. Nicht, also wenn du sagst, das ist die Ratio und darauf käme es an, dann bist du bald bei der Auslegungsbestimmung. Und ob nicht vorher primär einfach die zu entscheidende Frage ist, ist das eine Auslegungsbestimmung oder ist es eine dirigistische, pflichtteilsrechtliche Bestimmung, mit welcher Ratio auch immer.
Das ist extrem untersuchenswert, ich glaube.
Total.
Dass das aber... Gut, wir versuchen uns jetzt aus diesem im Kreis drin raus zu begeben und gehen jetzt wieder zur Wiederverehelichung. Weil jetzt muss man sich das vorstellen. Also
ja, aber Moment, den Verzicht hast du auch nur erwähnt. Also wenn er nachher verzichtet, ist finito, deswegen ja nicht verzichten.
Ja, genau.
Ja, und, oder vielleicht, wenn sie auf der anderen Seite stehen und der Witwer ist indisponiert oder rechtlich schlecht beraten und glaubt, er kriegt dann den Pflichtteil, dann hat man nichts gegen einen Verzicht, also wie auch immer.
Aber wir halten fest, es hat jetzt der Ehegatte dieses Wohnrecht bekommen neben dem Geldpflichtteil und muss sich den Wert des Wohnrechts auf den Pflichtteil anrechnen lassen. Es ist Teil seines Pflichtteils. So, und jetzt kommt es zur Wiederverehelichung Jahre später.
10 Jahre später.
Das Wohnrecht
das schon ganz vergessen.
War aber angerechnet mit einem Kapitalisierungswert, der von einer Lebenserwartung, sagen wir, von 30 Jahren ausgegangen ist. Ja. Jetzt kommt es zur Wiederverehelichung, das Wohnrecht fällt weg und damit hat sich plötzlich im Nachhinein der Pflichtteil des Ehegatten erheblich reduziert, Jetzt könnte man fragen, kommt es da vielleicht zu einem Wiederaufleben des Geldpflichtteils? Wahrscheinlich nicht. Beziehungsweise muss ich mich fragen, aus meiner Sicht, muss man vielleicht bei der Bewertung des Wohnrechts den Umstand, dass es etwas getrübt ist durch die Unmöglichkeit einer Wiederverehelichung, muss ich das bei der Bewertung schon mit berücksichtigen? Aber wie könnte man das jemals mit berücksichtigen? Und jetzt kommt noch eines dazu und das bewegt mich in dem Zusammenhang nämlich besonders.
Jetzt bin ich gespannt. Wenn du sagst, es bewegt dich,
ja, bitte. Jetzt kommt's. Dass es ja im alten Recht die Bestimmung gegeben hat, dass eine Bedingung in einem Testament, in einer letztwilligen Verfügung, wonach eine Wiederverehelichung untersagt wird, als nicht beigesetzt gilt, weil sittenwidrig. Und im neuen Recht haben wir diese Bestimmung in einer allgemeineren Form noch immer, ich glaube im 697 oder so ähnlich, dass sittenwidrige Bedingungen als nicht beigesetzt gelten und das gilt ganz klar, herrschende Meinung, auch für eine Wiederverehelichungsbedingung. Das heißt, es wäre nicht möglich, wir wenden uns kurz weg vom gesetzlichen Vorausvermächtnis, dem Ehegatten in Anrechnung auf seinen Pflichtteil eine Zuwendung zu machen. Ich vermache ihm irgendeine Liegenschaft oder das Wertpapierdepot, was auch immer. Aber es steht unter der auflösenden Bedingung der Wiederverehelichung. Diese auflösende Bedingung würde als nicht beigesetzt gelten. Und er würde die Sache bekommen ohne diese Bedingung. Und jetzt ist es aber beim gesetzlichen Vorausvermächtnis plötzlich so, dass das Gesetz mit dieser unterhaltsrechtlichen Betrachtungsweise plötzlich dem gesetzlichen Vorausvermächtnis als Teil des Pflichtteils, als Teil einer gesetzlichen auf dem Pflichtteil anzurechnenden Zuwendung zugunsten des Ehegatten, plötzlich eine Wiederverehelichungsbedingung erkennt, unterstellt. Und das scheint mir schon ein bisschen widersprüchlich zu sein. Verstehst du, warum es mich also bewegt?
Da müssen wir kurz drauflegen, finde ich. Was bewegt? Das ist eine fantastische Überlegung von dir. Ja, also, der OGH sagt, das ist Unterhaltscharakter, wenn der oder die später wieder verheiratet, dann erlischt das ist dieses Wohnrecht. Mhm. Gut. Das würde bedeuten, dramatisch, der Pflichtteil wurde nicht vollständig genossen. Wegen dieser Wiederverlegung. Gehen wir kurz nur weg zum Pflichtteil. Wenn es gesetzliche Erbfolge wäre, ein Teil des gesetzlichen Erbes wäre erloschen, das Wohnrecht wegen der Wiederverlegung.
Ja, und wobei jetzt, da steht, Verzeihung, da ist ja das Vorausvermächtnis ein Voraus zusätzlich zum gesetzlichen
Erbe. Trotzdem, aber es ist weg. Ja. Trotzdem, ja, es wäre weg. Es ist halt nicht so dramatisch wie beim Pflichtteil, das ist ja geradezu provozierend, aber auch beim gesetzlichen Erbrecht. Aha. Und jetzt, ich glaube, du hast das schon so gesagt, aber ich spitze es jetzt noch zu. Stelle ich mir ein Testament vor, in dem der reinschreibt, mein eingetragener Partner Christian kriegt von mir testamentarisch das Vorausvermächtnis in der Ehewohnung, die in meinem Eigentumsstand weiter wohnen zu dürfen, aber unter der Bedingung, dass er nie wieder heiratet.
Ja.
Dann würde diese Bedingung wegfallen.
Ja.
Also sie wäre nicht beigesetzt. Das ist überhaupt der Paradefall.
Ja.
Und dann wäre die Frage, ob diese OGH-Entscheidung nicht dann anwendbar ist oder man sich sagen müsste, was ist dann eigentlich? Muss man dann sagen, aus dem Testament ergibt sich, nachdem das wegfällt, dass der drinnen bleibt oder aufgrund der Wertung der OGH-Entscheidung wird jetzt eben diese sittenwidrige Klausel dann schwer. Doch erfüllt.
Also das ist schwer. Also und noch dazu möchte ich auch noch einmal zuspitzen. Dem Gesetz ist so eine Bedingung derartig zuwider und sittenwidrig, dass sie nicht nur dann als nicht beigesetzt gilt, wenn es bei der Zuwendung um die Frage der Deckung des Pflichtteils geht, sondern in jedem Fall.
Ja, wo
so was soll man an sich nicht machen. Genau. Ja? Genau. Also das halte ich schon für erstaunlich. Ich glaube, Also
war aber, glaube ich, nicht der Fachsenat.
War nicht der Fachsenat, ja.
Ja, vielleicht.
Ich glaube, also würde man bleiben, würde man wirklich bleiben bei diesem Unterhaltscharakter des Vorausvermächtnis, Wiederverehelichung, Wegfall, so, dann müsste man den 780 anders sehen. Dann müsste man es insgesamt anders sehen und sagen, das gesetzliche Vorausvermächtnis steht unterhaltsrechtlich zusätzlich zum Pflichtteil. Dann löst sich die Thematik wieder ein wenig auf. Aber in das derzeitige System, jedenfalls mit Blick auf die herrschende Meinung und Rechtsprechung, passt mir diese Entscheidung im Ergebnis.
Na gut, aber das ist eine Alternative, kann es auch nicht sein. Also Pflichtteil plus Wohnrecht würde ja überhaupt ja, dann in den allermeisten
diese,
Fällen
ich würde auch diese Ansicht nicht vertreten, aber
den Pflichtteil der Kinder ja dann ad absurdum führen.
Aber so geht es aus meiner Sicht wirklich nicht.
Na, es ist wirklich, die Entscheidung ist ein Hammer, wenn ja. man sich durchdenkt.
Und in dem Zusammenhang auch die Frage, fällt durch die Wiederverehelichung auch das Eigentumsrecht an den haushaltszugehörigen Gegenständen weg?
Oh, über die haben wir jetzt heute überhaupt noch nicht geredet.
Über den, wie lange haben wir eigentlich noch Zeit? Nicht mehr so lang, gell?
Nein, ich glaube, wir werden das überhaupt heute mal nicht über die 50-Minuten-Marke führen, weil wir haben zwar nur Teile besprochen, aber schon so spannende und abgeschlossene Teile. Wir müssen noch reden über...
Bitte, ja.
Nicht heute, aber wir müssen noch reden, wenn wir überhaupt über die Grundlagen dieses Rechtsinstitut sprechen, über das Verhältnis zu den anderen Pflichtteilsberechtigten. Das muss was Eigenes werden.
Ganz spannend.
Dann müssen wir reden über den Hausrat.
Auch ganz spannend.
Ja, das, was du jetzt gerade anreißen wolltest. Ja. Dann müssen wir darüber reden, wie man gemeinsam mit seiner neuen Liebe, dem zweiten, dritten, vierten Ehepartner, das Pflichtteilsrecht der Kinder so richtig vereiteln kann. Dann müssen wir darüber reden, wie man sich als Kind gegen eine solche Vereitelung schützen kann. Also wir müssen nicht drüber reden, aber das sind alles Aspekte, glaube ich, die wir wieder aufnehmen werden.
Unbedingt, freue mich wahnsinnig auf die nächste Folge.
Du, das war heute was. Danke dir. Ja.
Ich danke dir. Ich bin immer ganz bewegt.
Servus.